Erotic Morning Lounge, Erotisches für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden begrüße ich euch zum sinnlichen Wochenend-Chill-Out am Freitagmorgen. Heute mit einem Auszug aus dem brandneuen erotischen Roman von Linda Mignani, erschienen im August 2011 beim Plaisir d'Amour Verlag. Mitternachtsspuren. Jäger der Finsternis. Kendrick, ein Söldner der Dunkelheit, ist im Einklang mit seiner finsteren Seite, kennt weder Mitleid noch Liebe. Als Verfluchter jagt er Abschaum, menschlichen und nichtmenschlichen. Ein Biest lauert in Kendrick, das nur durch Lustschmerz, den er anderen zufügt, Erfüllung findet. Dann begegnet ihm Morwen, die ins Visier übernatürlicher Wesen geraten ist und beinahe von den Angelus, den Engeln der Finsternis, getötet wird. Morwen stellt eine unwiderstehliche Droge für die Angelus dar. Zudem ist sie eine mächtige Armanak, eine Rüstungsschmiedin, wovon Morwen selbst allerdings nichts ahnt. Ausgerechnet der Killer Kendrick soll Morwen beschützen. Lang vergessene Gefühle brechen an die Oberfläche. Kendrick hat nur noch im Sinn, Morwen zu besitzen, ihr Schmerz zuzufügen. Obwohl sich alles in Morwen sträubt, Kendrick zu vertrauen, verfällt sie ihm. Doch Morwen schwebt in Gefahr von dem Urkeit, dem Bösen, das Morwens Mutter einst aus dessen versiegelten Gefäß befreite, verschlungen zu werden. Linda Mignani. Mitternachtsspuren. Morwen, beruhige dich. Eine tiefe Stimme drang in ihr Bewusstsein und starke Hände pressten sie auf eine weiche Unterlage. Ihre Lider flogen auf und sie keuchte schmerzerfüllt. Grelles Licht traf hämmernd auf ihre Pupillen. Die Geräusche waren überlaut und sie fror entsetzlich. Das eisige Gefühl war nicht äußerlich. Es hatte ihr Innerstes in einem festen Griff. Die Erinnerung überkam sie wie ein Schmiedehammer. Sie sah in Tumbles Augen. Er war es, der geheimnisvolle Unbekannte, der Kerl, an den sie fortwährend gedacht hatte, dessen Härte und Kraft sie noch immer spürte. Ein gefährlicher Mann. Nein, kein Mann, ein Söldner der Dunkelheit, jemand, der sich nahm, was er wollte. Ihren Impuls aufzuspringen, verhinderte ihr schmerzender Körper. Ihr blieb nur zu schreien. Das wäre albern. Sie begnügte sich mit einem krächzenden Geräusch. Tumble hielt ihr einen Becher an die Lippen und sie trank dankbar. »Ich bin Kendrick.« Er konnte sich in einen Hund verwandeln. Entweder drehte sie durch oder sie träumte.
»Du träumst nicht und du bist nicht verrückt.«
Der Kerl besaß eine Stimme, die wie flüssige Seide an ihr entlang lief. Er unterbrach nicht den leichten Druck auf ihren Oberkörper. Seine Hand lag mit beruhigender Wärme auf ihrer Haut, direkt über ihrem Herzen. Haut? Sie war nackt unter der Decke. Bevor sie sich damit beschäftigen konnte, betrat ein weiterer Mann den Raum. Kendrick war groß. Sie schätzte ihn auf knapp 2 Meter. Der andere überragte ihn. Nicht seine Gestalt weckte in ihr den Wunsch zu flüchten, sondern seine Aura. Ein besseres Wort fiel ihr nicht ein. Macht strahlte von ihm aus, und sie unterdrückte den Impuls, zurückzuweichen. Seine blauen Augen standen Kendricks in nichts nach. Er erinnerte sie an eine brutalere Version von Ray Stevenson aus der Fernsehserie Rome. Er trug die mit Silber durchsetzten Haare kurz. Zu ihrem puren Entsetzen zog er die Decke bis zu ihrer Hüfte hinab. Sie leuchtete wie ein Hummer, war nicht einmal imstande zu protestieren. Kendrick hielt ihre Handgelenke mit Leichtigkeit. Sie wäre nie in der Lage, sich aus dem Griff zu befreien, selbst ohne einen Körper, der vor Agonie schrie. Der Fremde betrachtete sie eingehend. Die Hände folgten seinem Blick, und er legte sie auf ihre Rippen. Ihr gelang es nicht, zu sprechen.
»Ich bin Nosferat.«
Sowohl die Berührung als auch seine Stimme überraschten sie. Beides beruhigte sie. An der Art, wie er sie ansah und berührte, war nichts Anstößiges.
»Wie geht es dir, Flor?«
Er sagte das gälische Wort, das Blume bedeutete, sanft. Morwen öffnete den Mund. Sie schaffte es, ein Wort zu keuchen.
»Tambe!« »Keine Sorge, die Schmerzen verschwinden in ein paar Tagen.«
Seine Fingerspitzen wirkten wie ein kühlender See, der über ihre Pein glitt, sie fortspülte, bis sie entspannt atmete. Als er ihre Schulter erreichte, konnte sie ein Aufschluchzen nicht unterdrücken.
»Mein Hals!«
Sie wollte danach tasten, aber Kendrick hinderte sie.
»Es ist alles in Ordnung. Du bist in Sicherheit«,
sagte er weich. Sie verspürte den Drang, ihn zu umklammern und zu weinen, den Trost in sich aufzunehmen, die seine Kraft ihr versprach. Ein verdammter Vampir, der das Aussehen eines Engels besaß, hatte ein Stück von ihr gefressen. Bevor der Schrei sich aus ihrer Kehle löste, hielt Nosferat etwas in der Hand, das wie ein Stift aussah. Sie spürte einen leichten Druck, ehe sie in gnädiger Dunkelheit versank. Nosferat reichte ihm eine weitere Decke.
»Das Frieren ist eine Reaktion auf den starken Stress. Wenn sie das nächste Mal aufwacht, wird sie sich besser fühlen und in der Lage sein, sich mit dem Erlebten auseinanderzusetzen.«
Unbewusst strich Kendrick über ihre Wange und zog abrupt seine Hand zurück, als hätte er sich verbrannt. Er musste es sofort stoppen. Der Fluch wütete brennend in ihm.
»Dein Git!«
Er begab sich auf dünnes Eis. Es gab für ihn nur ganz oder gar nicht. Er bevorzugte das Letztere und durfte es nicht zulassen. Zornig erwiderte er Nosferats Blick. Er fasste es nicht, der Oberste sah zufrieden aus. Als ob alles nach seinem Willen verlief und er jetzt den nächsten geplanten Spielzug unternehmen könnte. Schon öffnete Nosferat den Mund.
»Wir binden Taran an sie und rauben den Angelus jegliche Grundlage, einen Anspruch auf sie zu erheben. Er hat sich bereit erklärt, das Ritual auszuführen. Wir können sie nicht sich selbst überlassen.«
Die Worte waren ungeheuerlich. Mit Mühe hielt Kendrick sich davon ab, ihm die Faust ins Gesicht zu rammen. Es wäre ihm nicht gut bekommen. Allein die Vorstellung, dass ein anderer Logus sie intim und lustvoll berührte, erfüllte ihn mit Zorn. Ausgerechnet Taran. Er war eine wahre Bestie. Wie konnte Nosferat auf diese dämliche Idee kommen? Anstatt ihn zu schlagen, begnügte er sich mit einem Schnauben. Die Worte kamen aus seinem Mund, bevor er realisierte, dass er längst beschlossen hatte, was zu tun war.
»Ich binde sie an mich.«
Die Worte erfüllten ihn mit Panik, aber noch schlimmer wäre es, Morwen jemand anderem zu überlassen. Nosferat schlug ihm auf den Rücken, kraftvoll, und er taumelte nach vorn.
»Du weißt, dass es ihr nicht gefallen wird. Frauen sind nicht mehr unterwürfig und gehorsam. Vielleicht hasst sie dich für das, was du ihr antun wirst. Sie wird dich reizen, um deine Beherrschung zu testen.«
Kendrick verzog seine Mundwinkel. Dann sollte sie ihn hassen. Er würde sie nicht auf diese Weise anrühren, und seinen Hunger konnte er weiter im Club stillen. Glaubte er eigentlich, was er da dachte? Nosferats Ausdruck erweckte in ihm abermals den Wunsch, ihm das süffisante Grinsen aus dem Gesicht zu schlagen. Und er wusste es. Amüsiert zog der Oberste die Augenbrauen hoch.
»Sie ist hübsch und hat genau das richtige Maß an Weichheit. Fast beneide ich dich.«
Kendrick blinzelte, während er Nosferat anstarrte. Lior betrat das Zimmer. Er stach nicht nur durch die blonden Haare aus der Menge. Er bewegte sich mit der Sicherheit eines Mannes, der unzählige Kriege bestritten hatte und die Dinge regelte, ohne zu verlieren.
»Du willst sie an dich binden?«
Er redete niemals um den heißen Brei herum. Kendrick nickte.
»Schnellstmöglich. Kaum zu glauben, dass in dieser kleinen Person dermaßen viel Macht steckt«,
sagte Lior.
»Ich habe selten einen größeren Tollpatsch gesehen. Es wird mühselig sein, sie auszubilden.«
Nosferat schmunzelte.
Diese Ehre gebührt dir, Kendrick. Dan wird dir helfen.
Als die beiden Lugus den Raum verließen, durchfuhr es ihn glühend. Nosferat hatte ihn reingelegt. Er hatte zu keiner Zeit beabsichtigt, Taran an Morwen zu binden. Lior hatte es gewusst. Jetzt, wo er es ausgesprochen hatte, konnte er nicht zurück. Einmal gesagt waren die Worte bindend und setzten das Nazgûl in Gang. So ein verfluchter Mist! Und eine wahnsinnige Stimme tief in ihm freute sich über die Wendung, die die Ereignisse nahmen. Er hatte keine Ahnung, wieso, denn ließ er sich auf Morwen ein, war nur sie fähig, die Bestie in ihm zu beruhigen, sobald er auch nur einen Anflug von Zuneigung für sie empfand. Morwen holte tief Luft, bevor sie genug Mut hatte, die Augen erneut aufzuschlagen. Sie lag nicht mehr in einem Krankenzimmer, sondern in einem bequemen Bett und erfasste das Interieur. Parkettboden, cremefarbene Wände, zwei weinrote übergroße Sessel, ein passender Läufer und bodentiefe Fenster rundeten das Bild ab. Es besaß einen offenen Kamin. Sie war gestorben und dieser Ort fungierte als ihr persönlicher Himmel. Ein Zimmer in einem Wellnesshotel. Sie stöhnte auf. Es fühlte sich alles zu echt an. Ihr schmerzender Körper erinnerte daran, dass sie nicht träumte. Wo zum Teufel war sie? Wenigstens lebte sie. Als das Engelding sie angefallen hatte, rechnete sie nicht damit zu überleben. Zaghaft tastete sie nach ihrem Hals, überrascht, dass kein Verband ihn bedeckte. Sie spürte keine Wunde, nur eine Narbe, auch wenn der Schmerz ihr eine andere Nachricht sandte. Ein Blick unter die Bettdecke bestätigte ihre Befürchtung. Sie war noch immer nackt. Shit! Der dunkle Kerl war zum Glück nicht anwesend. Kendrick. Sie biss in die Decke, um die Hysterie, die nah an der Oberfläche lauerte, zu unterdrücken. Wusste sie doch, es gab keine logische Erklärung für Menschen, die sich in Scooby-Doo verwandeln konnten. War er überhaupt ein Mensch? Eines nach dem anderen. Sie musste herausfinden, wo sie war. Sie hoffte, dass eine der beiden Türen in ein Badezimmer führte. Sie wickelte die Steppdecke um sich, stand unsicher auf den Beinen, als eine der Türen aufflog. Da war er, Kendrick. Fast wäre ihr die Decke vor Schreck aus den Händen geglitten. Sie stolperte. »Du!« Er bewegte sich schnell, zu schnell für einen Menschen. Er erreichte sie, bevor sie auf dem Boden aufschlug. Tröstlich und stark umarmte er sie. »Fass mich nicht an!«
»Das tue ich längst.«
Amüsiert betrachtete er sie. »Nimm deine Pfoten von mir!« Sie schnaubte. Pfoten war äußerst zutreffend. Brian, Vampire, Engel, Tumble, vergaß sie etwas? Ihre Worte beeinflussten ihn nicht. Er trug sie in das Badezimmer. Jesus! Er hatte sie beim Duschen beobachtet. Sie hatte ihm von ihrem ersten Mal erzählt. Alles! Dieser Schuft hatte sie mit seinen treuen Hundeaugen eingewickelt, Dinge von ihr erfahren, die sie niemandem, der sprechen konnte, mitgeteilt hätte. Niemals!
Nach der Dusche fühlst du dich besser.
Was würde sie tun, falls er nicht den Raum verließ? Er grinste, als läse er ihre Gedanken.
Keine Angst, ich lasse dich allein. Es sei denn, du wünschst Hilfe.
Mit Mühe löste sie sich von der Vorstellung, dass er sie wusch. Sie betrachtete seine große Gestalt und atmete erleichtert auf, als er aus dem Raum ging. Er zog die Tür zwar nicht ins Schloss, aber lehnte sie an. Es steckte kein Schlüssel, aber es wäre sowieso zu mühselig, zur Tür zu laufen, um sie abzuschließen. Ihre Glieder gaben ihr genauso viel Halt wie Treibsand. Mehrmals musste sie sich an den Fliesen abstützen, der Schwindel drohte sie zu überwältigen und beinahe sackte sie zu Boden. Die Tür flog auf und Kendrick war mit großen Schritten bei ihr. Bevor sie protestieren konnte, umfassten seine starken Hände ihre Taille. Sie fühlte sich zu ihm hingezogen und gab auf, dagegen anzukämpfen. Ihr fehlte die Kraft. Seine Berührung weckte ihren Hunger nach Zuneigung und den Wunsch, sich einfach fallen zu lassen, wenigstens für den Moment.
»Du brauchst nicht verlegen zu sein. Ich habe dich nackt gesehen.«
Oh, das hatte er, die mitternachtsblaue Versuchung. Bevor sie ihre halbherzigen Bedenken äußern konnte, lagen seine Lippen sanft auf ihren. Sie lehnte sich in die Umarmung, sein T-Shirt sog die Feuchtigkeit ihres Körpers auf. Er wartete, bis sie gefestigt stand, nahm ohne ein Wort zu sagen die Seife in seine Hände und wusch sie.
»Halt dich an mir fest«,
raunte er. Oh Mann, es war nicht nur der Schwindel, der ihr den Halt raubte. Er begann an ihrem Rücken, arbeitete sich nach unten vor, und sie umfasste ihn härter, als er ihren Po erreichte. Überdeutlich fühlte sie seine Wärme, die Rauheit der Handflächen, kombiniert mit der nach Rosen duftenden Cremigkeit des Schaums. Er rieb ihn leicht in ihre Haut, berührte sie zärtlich, beinahe zu zärtlich, als hätte er Angst, sie zu zerbrechen.
»Dreh dich um.«
Weich umfloß seine Stimme sie. Es schien ihm nichts auszumachen, dass er nass wurde. Sie lehnte ihren Rücken an ihn, aber traute sich nicht, den Po an ihn zu lehnen. Doch als seine Hände ihre Brüste erreichten, sagte sie gegen ihn und spürte die Hitze und Härte seines Geschlechts.
»Beweg dich nicht, Morwen.«
Der Tonfall hörte sich fast verzweifelt an, als hielte er sich davon ab, etwas anderes mit ihr anzustellen. Viel zu behutsam verteilte er den Schaum auf ihrem Busen, berührte die Nippel kaum, die eine stärkere Stimulation begehrten.
»Ganz ruhig, ich möchte dich nur ein wenig entspannen.«
Und dann berührte er ihre Scham. Sie zuckte zusammen und presste ihren Po gegen ihn. Seine Fingerspitzen zitterten. Er teilte ihre Schamlippen, schäumte sie ein, rieb über ihre Klitoris und Hitze, erfasste sie, schneidend und drängend. Sie stand wie erstarrt, wo alles in ihr verlangte, sich an den Fingerspitzen zu reiben, die sie so zärtlich stimulierten. Er küßte sie ganz leicht auf den Nacken, berührte mit den Lippen ihre Brandnarbe. Er atmete heftig und löste sich von ihr. Seine Hände umfassten erneut ihre Hüften.
»Du bist verwundet und nicht Herrin deiner Sinne.«
Die Verletzbarkeit in seiner Stimme hinderte sie aufzubegehren. Er küßte sie auf den Scheitel. Wenn sie es nicht besser wüsste, würde sie glauben, er verspürte Angst vor ihr. Er verharrte, bis sie ruhiger atmete und Kontrolle über ihre Glieder erlangte. Dann ließ er sie allein, verwirrt, verletzlich und zutiefst beunruhigt. Sie besah ihren Hals im Spiegel und sah eine deutliche Narbe. Nach dem, was sie erwartet hatte, wirkte sie lächerlich. Sie entdeckte keine Stiche. Wer immer das genäht hatte, verstand sein Handwerk. In ein Handtuch gewickelt trat sie aus dem Badezimmer. Wieder erfasste Schwindel sie, wieder war er bei ihr, bevor sie zu Boden ging. Er hatte sich umgezogen, trug trockene Jeans und ein weißes T-Shirt mit Rundhalsausschnitt. Er sah umwerfend aus. »Du riechst wahnsinnig gut, wie ein Wald nach einem langen Regen.« Die Worte kamen ungewollt aus ihrem Mund.
»Tue ich das?«
Er sah auf sie herunter, als stellte sie eine verbotene Frucht dar, die ihn lockte und der er nicht nachgeben durfte, weil er sonst verloren war. Dabei war sie es, die verloren war. Er setzte sie auf das Bett und reichte ihr ein gelbes Flanellnachthemd. »Das kann nicht dein Ernst sein!« Sie betrachtete die Monstrosität. Darin eingehüllt würde selbst Aphrodite grässlich aussehen. Er lächelte, und es hellte seine Augen auf, die noch strahlender wirkten. »Jesus!« Er drehte sich um, und sie zog den Stoff über. Sie sah wie eine Banane auf zwei Beinen aus. Es kurbelte ihr Selbstbewusstsein ungemein an.
»Du hast viele Fragen.«
Das war eine Untertreibung. Ihr Kopf schwirrte, und sie konnte keinen klaren Gedanken fassen.
»Ich beantworte sie dir, soweit ich es vermag. Für den Moment musst du zu Kräften kommen.«
»Aber...« Sie räusperte sich. Ihr Hals brannte. Er hielt ihr ein Glas Wasser an die Lippen, stützte ihren Nacken und steigerte ihre Nervosität mit seiner Anwesenheit. Als er ihr tief in die Augen sah, vergaß sie beinahe zu atmen.
»Iss ein wenig Suppe. Du hast tagelang geschlafen.«
Die Stimme verriet, was sie erwartete, als sie zur Tür sah. Ein blonder Hühne mit den grünsten Augen, die sie jemals gesehen hatte, betrat den Raum. Auf den Händen balancierte er ein Tablett. Was bekamen diese Kerle zu essen?
»Wie geht es dir, Morwen?«
Sie starrte auf das große Messer, das an seiner Hüfte hing. Die gewellte Klinge glimmte bedrohlich. Blondie benutzte es nicht, um Äpfel zu schälen. Kendrick hinderte sie an ihrem Reflex, vor ihm zurückzuweichen.
»Du brauchst dich nicht vor uns zu fürchten.«
Kendricks Stimme vibrierte durch ihren Körper. Verdammt! Seine Wirkung ängstigte sie. Die Kraft, die von ihm ausging, reizte sie. Wo zum Teufel kamen solche Männer her? Beinahe lachte sie wegen des Gedankens, der durch ihren Kopf hämmerte. War sie noch auf der Erde?
»Ich trage einen Dolch, und es wäre unnötig, ihn bei dir einzusetzen. Dich kann ich ohne Waffe überwältigen.«
Daran verspürte sie keinen Zweifel. Pure Überlegenheit ging von ihm aus, die nicht seine Größe verursachte. Vielleicht war sie tot, und dies entsprach ihrer Vorstellung vom Himmel. Die Kerle tauschten einen amüsierten Blick aus. Er stellte das Tablett auf dem Tisch neben dem Bett ab.
»Ich bin Lior.«
Er berührte sie zärtlich an der Wange. Die ganze Situation strotzte vor Absurdität. Morwen wusste beim besten Willen nicht, wie sie damit umgehen sollte. Kendrick drückte sie in die Kissen. Sie öffnete den Mund, um zu protestieren. Er nutzte es aus und schob einen Löffel Tomatensuppe hinein, die genau die richtige Temperatur besaß. Belustigung beschrieb seinen Gesichtsausdruck nicht annähernd. Sie wollte den Kopf wegdrehen. Dann trafen die Aromen ihre Zunge.
»Es schmeckt dir.«
Bevor sie Kendricks Worte kommentieren konnte, steckte er mit einem maskulinen Grinsen den zweiten Löffel Suppe in ihren Mund. Er hatte recht, sie hatte noch nie eine bessere Tomatensuppe gegessen. Er nahm die Serviette und wischte über ihr Kinn. Sie durfte nicht darüber nachdenken, dass Kendrick Tumble war. Dass ein Vampirengel sie gebissen hatte und dass sie sich in den Händen von ein paar Verrückten befand, die muskelbepackten, gefährlichen Frauenträumen ähnelten und dass sie nicht wusste, was sie mit ihr vorhatten. Irgendwann würden diese Typen, die sie in einen nervösen Haufen verwandelten, das Zimmer verlassen. Dann könnte sie ihren nächsten Schritt planen. Ihre Wangen flammten auf, denn sie spürte Kendricks Handflächen, die ihre Scham gewaschen hatten, überdeutlich. Lior sah sie interessiert an und schien sich ein Lachen zu verkneifen. Der Angriff auf sie hatte stattgefunden, die Verletzungen waren schwer, auch wenn sie auf wundersame Weise äußerlich verheilt waren. Sie verschluckte sich beinahe an der Suppe, als Kendrick sie anlächelte. Er war kein verführerischer Schokoriegel, sie konnte sich kaum beherrschen, ihn nicht zu verschlingen wie ein cremiges Tiramisu. Kendrick lehnte sich zu ihr, bis er fast ihre Nasenspitze berührte. Ob er spürte, wie ihr Puls raste?
»Tee?«
Sie wollte nach dem Becher greifen und er hielt ihr den Rosentee an die Lippen. Immer noch lag ein amüsierter Zug auf seinem Gesicht. Ihr Herz vollführte stolpernde Sprünge, als er ihren Nacken umfasste, während er sie intensiv ansah. Wenn er nicht gleich seine Finger von ihr nahm, starb sie. Was der böse Engel nicht geschafft hatte, erzielte er mit einer Berührung. Lior betrachtete sie bohrend, bevor er mit dem Tablett auf den Händen das Zimmer verließ. Falls sie die Absicht hegten, sie mit penetranten Blicken einzuschüchtern, gelang es ihnen großartig. Kendrick unternahm keine Anstalten zu gehen. Stattdessen stand er auf, zog seine Jeanshose aus und starrte sie die ganze Zeit an. Er trug graue Boxershorts, die eng saßen, und einen unglaublichen Kontrast zu seiner gebräunten Haut bildeten. »Was hast du vor?«
»Ich bleibe bei dir.«
»Du scherzt!« Er wollte sich mit diesem harten Körper nicht zu ihr ins Bett legen? Schmerzen oder nicht, sie spürte tiefes Entsetzen aufsteigen. Sein weißes T-Shirt fiel auf den Boden. Zum Vorschein kam seine muskulöse Brust.
»Wage es nicht, deinen Schlüpfer auszuziehen!«
»Schlüpfer?«
»Wenn sie bloß nicht derart schwach auf den Beinen wäre.«
»Warum so nervös, Flur? Angst, der böse Wolf möchte dich verspeisen?«
Er lag neben ihr, zögerte nicht lange und zog ihre Rückseite gegen sich. »Großartig!«
»Ich will dich wärmen, du zitterst vor Kälte.«
Er sah nicht nur heiß aus, er war heiß. Seine Wärme umhüllte sie wie ein Kokon. Bleierne Müdigkeit lag auf ihr. Zu allem Überfluss fühlte es sich zu gut an, in seinen Armen zu liegen. Ihre Angst verblasste. Sie schlief entspannt ein. Es entsprach nicht seinem Plan, die Nacht mit Morwen zu verbringen. Seine Instinkte warnten ihn, ihre wirren Gedanken an Flucht nicht zu ignorieren. Sie konnte zwar nicht von der Insel verschwinden, aber sie könnte sich verletzen. Das Wetter war rau auf der Ile of Lugus. Er wollte nicht riskieren, dass sie draußen herumirrte, über die nächstbeste Wurzel stolperte, in einer tiefen Pfütze versank, gegen einen Baum rannte. Oder Taran verärgerte, indem sie ihm aus Versehen auf die Füße trat. Er seufzte. Das Gefühl, sie in den Armen zu halten, sprach ihn sehr an. Sie lag entspannt vor ihm und die Atemzüge deuteten auf einen ruhigen Schlaf. Seine eigene Verfassung war Meilen entfernt von entspannt. Er hatte jeden Zentimeter ausgekostet, den er berührte. Das Biest mühsam unterdrückt, das sich aneignen wollte, was sie ihm anbot. Er hätte sie einfach ficken können, sie hätte sich nicht gewehrt. Sie benötigte Zärtlichkeit, und das konnte er ihr nicht geben. Zu gern würde er sie auf den Rücken drehen und ihren Nippel erobern, ihn in den Mund nehmen und Morwen ein sanftes Stöhnen entlocken. Der Mann sein, der er vor dem Fluch war. Als er sich die leichte Rundung ihres Bauches in Erinnerung rief, verstand er Lior. Der blonde Lugus besaß ein Faible für Bauchtänzerinnen.
»Wenn ich Rippen will, esse ich welche«,
hatte Lior ihm noch letzte Woche mitgeteilt. Das Monster in ihm verlangte keine Seufzer. Es forderte, dass sie sich unter seinen Händen regelte, vor Lust und Pein schrie, vor allem vor Schmerz. Mit Mühe löste er seine Gedanken von den verführerischen Körperstellen und atmete durch. Nie wieder würde er in der Lage sein, eine Frau zu lieben, wie es ihm früher möglich war. Kara, die Dämonin, die ihn verflucht hatte, hatte ihm viel geraubt. Er erinnerte sich kaum, wie es sich anfühlte, über weiche Haut zu streicheln, das Beben der Muskeln seiner Partnerin zu spüren, kurz bevor sie zum Höhepunkt kam, sie überall zu berühren, jede Kurve und Vertiefung mit den Lippen zu erobern, sie zu reizen, bis sie alles um sich herum vergaß, Tränen der Leidenschaft vergoß, nicht des Schmerzes. Distanzierte Kühle war die einzige Emotion, die er sich erlaubte, losgelöst von tiefen Empfindungen. Frauen waren dazu da, um seinen Hunger zu stillen. Etwas anderes zu fühlen, führte in den Wahnsinn und war bis zu seinem Tod außer seiner Reichweite. Wer wusste schon, was ihn auf der unbekannten Seite erwartete? Er belog sich, sie berührte ihn. Nach dem Ritual würde dieses Gefühl ansteigen. Er konnte nur hoffen, dass es ihm gelang, es im Zaum zu halten. Über genügend Erfahrung verfügte er. Es klopfte an der Tür und Lior kam ins Zimmer.
»Wir haben Besuch, die Meduris Betana. Sie hat um eine Audienz gebeten.«
Lior sparte sich zunächst einen Kommentar, doch er sah ihm an, dass er genau wusste, was in ihm vorging. Ein verräterisches Aufblitzen in den Augenwinkeln verriet das Amüsement und eine Emotion, mit der Kendrick nicht gerechnet hatte. Hoffnung. Für ihn?
Kein Wort,
knurrte er. Leos Blick heftete sich auf seine Körpermitte.
Störe ich dich, Soldat? Und du musstest sie vorher in eine Bewusstlosigkeit sinken lassen?
Er begnügte sich damit, Leor hart auf den Rücken zu schlagen. Leor grinste, so daß seine Zähne aufblitzten.
Sie hat keine Zeit vergeudet, um aufzutauchen.
Kendrick hasste diese verschlagenen Kreaturen und sah sie am liebsten aus der Ferne. Leor sah ihn ernst an.
Deine Beobachtung ist zutreffend. Eine Dunkelheit hat Macht über sie erlangt. Sie sucht Hilfe. Es hält sie ab, es direkt zu verlangen. Außerdem manipuliert es sie auf eine Weise, die ich noch niemals gesehen habe.
Leor schüttelte sich.
Wenn sie dagegen ankämpft, leidet sie furchtbar. Gibt sie nach, verschwindet der Schmerz. Wir gaben ihr zu verstehen, dass wir mitspielen und eine Lösung finden, um die Bedrohung zu eliminieren.
Für einen Moment dachte Kendrick, dass Leor ihm noch etwas Wichtiges mitteilen wollte, aber er schluckte die Worte hinunter. Stattdessen legte er seine undurchdringliche Miene auf, die mehr sagte als ein Fluss voller Sätze. Nosferat empfing die Meduris in einem kleinen schmucklosen Raum, eine offene Beleidigung. Die Brüder Taran und Diska lehnten an der Wand, die kalten Gesichter ausdruckslos. Skrupellos und effizient erledigten sie ihre Aufgaben. Sie waren Meister im Töten und Foltern. Nosferat ging kein Risiko ein. »Was für ein herzliches Willkommen!« Betanas Augen blickten unschuldig. Die rothaarige Schönheit räkelte sich auf dem Stuhl. Sitzen sah anders aus. Der Stoff, der den Körper zierte, verdiente den Namen nicht. Kendrick starrte auf ihre Nippel und Schamlippen, die sich deutlich unter dem aprikosenfarbenen Catsuit abmalten. Ein verzierter Ledergürtel lag lose um ihre Hüften. Die Steine besaßen den gleichen Farbton wie die lockigen Haare, die ihr bis fast an den Po reichten. Jelo würde vor Neid verblassen, wenn sie den Hintern sehen könnte. Einen BH brauchte sie nicht zu tragen. Solche Brüste bekamen nur die besten Schönheitschirurgen hin. Sie waren unnatürlich, wie die ganze Kreatur. »Anscheinend sind wir jetzt komplett.« Ihre Stimme verfügte über einen rauchigen Unterton. Sie versuchte alles, um die Männer in ihren Bann zu ziehen. Ihre violetten Augen funkelten, als sie Kendrick ansah. »Was haben wir hier?« Schlangengleich glitt sie aus dem Stuhl.
»Falls du mich berührst, breche ich dir das Handgelenk.«
Sie zog ihre Hand eine Haaresbreite vor Kendrick zurück. »So ein großer Kerl, dazu noch der erste Leutnant der Lugus, verspürt Angst vor mir.« Sie leckte an ihren Lippen entlang und spielte die Rolle meisterlich. Sie entsprach ihrer Natur. »Du weißt nicht, was du verpasst. Mich dürftest du auspeitschen, wie es mit einem Menschen unmöglich ist. Ich könnte dir unbegrenzten Genuss bereiten. Dein Fluch sagt mir zu.« Ihre himbeerfarbene Zunge streifte erneut die Unterlippe. »Ich verzehre mich danach, deine Aufmerksamkeit zu erlangen.« Kendrick spürte die Versuchung und seufzte schwer. Nosferat trat einen Schritt näher, bis er die Kreatur fast berührte.
»Deine albernen Spielchen interessieren uns nicht, Betana. Dein künstlicher Körper erweckt Ekel. Du verweilst aus einem Grund hier, weil wir es wollen. Wärst du nicht freiwillig erschienen, hätte ich dich persönlich an den Haaren hierher geschleift. Unsere Zeit ist zu kostbar, um sie zu verschwenden.«
Eines musste Kendrick ihr zugestehen. Sie hatte sich in der Gewalt. Ihre Gesichtszüge blieben regungslos.
»Was willst du?«
Nosferats Stimme klang schrecklich ruhig, bedrohlich, wie die Hölle selbst. Katzengleich sank sie auf den Stuhl zurück, spreizte ihre Beine und stützte die Unterarme auf ihre Oberschenkel. »So viele starke Logos, um eine wehrlose Frau zu bewachen, ich fühle mich ein wenig geschmeichelt.« Nosferat umklammerte ihr Kinn mit einem eisernen Griff, bevor Kendrick blinzeln konnte. Kendrick sah sein Schutztattoo, ein kleines verschlungenes L auf seinem Nacken, aufblitzen. Nosferat wusste genau, mit was er es zu tun hatte. Kendrick ahnte, dass es eine nie dagewesene Bedrohung war.
»Noch ein weiteres belangloses Wort, und ich lasse dich in die Nordsee werfen. Vorher dürfen Taran und Diska sich mit dir beschäftigen, und es sei dir versichert. Es stellt mitnichten eine angenehme Erfahrung dar.«
»Wie du willst, Nosferat. Ihr habt die Amanak von den Angelus gestohlen. Mit diesem kriegerischen Akt gefährdet ihr den Frieden.« Mit kalter Mimik betrachtete sie Kendrick. »Du, mein Freund, riechst nach ihr. Anscheinend vergeudest du keine Zeit. Musstest du sie zwingen? Derart prüde, wie sie ist, kann sie dich kaum angemessen befriedigen. Du liebst es hart, stehst auf Fesselungen und Peitschen.« Ihre Augen schimmerten gierig. »Das hält sie nicht aus. Bis jetzt ist sie über schlechten Blümchensex nicht hinausgekommen, und sie schmachtet förmlich nach Zuwendung.«